Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur Nachtwache von Chip and Charge zu Tag 5 der Australian Open. Ich bringe euch hier auf den neuesten Stand, was in der Nacht in Melbourne passierte, während ihr schlieft. Es ist der Tag nach dem Match. Während ich schlief, hatten Andy Murray und Thanasi Kokkinakis ein episches Match gespielt. Nach 6 Stunden Spielzeit hatte Andy Murray gewonnen. Und nur wenige Stunden später ging es mit Tag 5 los. Heute Nachmittag im regulären Podcast gehen Philipp und ich nochmal ausführlich auf dieses unfassbare Match ein. Dann haben wir auch die Stimmen aus der Pressekonferenz mit Murray dabei. Heute gibt es einen kurzen Ergebnisdienst und dann ein längeres Interview mit Vivien Heisen. Früh am Morgen musste Barbora Krejčíková ihr Erstrundenmatch starten. Sie traf auf Angelina Kalinina, die in der zweiten Runde Petra Kvitova aus dem Turnier genommen hatte. Krejčíková, die im letzten Jahr durch Verletzungen daran gehindert wurde, ihre Position in der Weltrangliste zu behalten, kommt immer besser in Form. Sie hielt mit ihrem variablen Spiel im ersten Satz Kalinina komplett davon ab, deren powervolles Spiel durchzuziehen. Der erste Satz ging ganz klar an die French Open-Siegerin von 2021. Der zweite Satz verlief ein bisschen knapper, aber Kalinina hatte nur kurz Zeit, sich ebenbürtig zu fühlen. Zu variabel spielte Krejčíková, zu fehlerarm, um ernsthaft in Gefahr zu geraten. Am Ende steht ein klares 6:2, 6:3 für die Tschechin. Jessica Pegula ist Krejčíkovas nächste Gegnerin. Die US-Amerikanerin macht in diesen ersten Runden noch einen ziemlich unantastbaren Eindruck. Gegen Marta Kostyuk gewann sie klar in 2 Sätzen. Elena Rybakina nahm die letztjährige Finalistin Danielle Collins in 3 Sätzen aus dem Turnier. Jannik Sinner, der musste eine Irrenrunde drehen, um ins Achtelfinale zu ziehen. Er traf auf Martin Fucsovics, der in den ersten beiden Sätzen absolut inspiriertes und großartiges Tennis spielte und zwischendurch einige Highlights einstreute und zwischendurch dann auch alles traf. Sinner hatte große Probleme bei eigenem Aufschlag. Das änderte sich aber schlagartig mit dem ersten Break von Sinner im 3. Satz. Von da an war es ein komplett anderes Match und Sinner gab in den letzten 3 Sätzen nur noch 3 Spiele ab. Er gewann die letzten 12 Spiele am Stück. Sinner trifft in einem Popcorn-Achtelfinale jetzt auf Stefanos Tsitsipas. Der spielte hochkonzentriert und besiegte den Niederländer Tellen Griekspoor sicher in 3 Sätzen. Tsitsipas hier in den ersten Tagen bärenstark. Eine Doppel-News habe ich noch. Laura Siegemund ist heute in der ersten Runde im Doppel ausgeschieden. Sie unterlag an der Seite von Kirsten Flipkens der Kombination Potapova-Sisikova in 2 knappen Sätzen. Das waren die ersten Ergebnisse von heute Morgen. Kommen wir zum Interview des Tages. Im Frauendoppelwettbewerb war Vivien Heisen im Einsatz. An der Seite von Ekaterina Alexandrova verlor die Oldenburgerin aber gleich in der ersten Runde gegen die an 9 gesetzten Nicole Melica Martinez und Ellen Perez. Im Nachgang zu diesem Match traf ich Heisen zum Interview. Vivien Heisen, 2-6-1-6 zusammen mit Ekaterina Alexandrova gegen ein, das muss man sagen, sehr, sehr starkes Doppel. Wie ist es aus Ihrer Sicht gelaufen?
Ja, natürlich noch sitzt die Enttäuschung tief. Wir haben uns da doch schon ein bisschen mehr ausgerechnet, gerade weil wir eigentlich immer zusammen sehr gut gespielt haben. Letztes Jahr in Cleveland, dem Nummer 1 Doppel in der Welt, Krejčíková, Siniaková, gut Parole geboten haben. Man muss halt die Leistung aber anerkennen. Die haben heute sehr, sehr gut gespielt, haben uns kaum überhaupt ins Spiel kommen lassen, haben von Anfang an sehr gut serviert, sehr gut retourniert. Da haben wir heute nicht ins Spiel gefunden und dementsprechend ist es leider so ausgegangen.
Ich hatte das Gefühl, dass es so Mitte, Ende des ersten Satzes so eine Phase gab, wo sie dann drin waren, wo beide Spielerinnen dann auch wirklich drin waren, auch Ekaterina Alexandrova, und das ist dann im 2. Satz dann wieder weggegangen. Gab es da irgendwelche Gründe oder war es wirklich nur das Spiel der Gegnerin, die wirklich sehr, sehr gut heute waren?
Ja, also wir hatten tatsächlich am ersten dann die Chance, das Break zum 4-3 zu machen, haben das dann nicht gemacht. Man muss sagen, Melich hat dann auch sehr gut serviert teilweise. Das ist dann wieder gekippt. Wir haben dann wieder ich wurde dann wieder gebreakt zum Satz. Da war es auch wieder über einen Stand hin und her. Ich habe heute nicht so gut serviert, muss man sagen. Deswegen war es gut. Es war immer noch eng, aber trotzdem normalerweise darf ich nicht so viel Doppelfehler servieren. Das ist einfach Fakt. Und im zweiten ist er wieder gekippt. Die haben wieder, die haben eigentlich da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Also gleich zu Beginn eigentlich uns nie irgendwie Luft zum Atmen gelassen, dass man mal irgendwie einen leichten Fehler kriegt, dass ich mal irgendwie am Netz einen guten Volley habe, dass man dann sagt, okay, jetzt kann es vielleicht mal ein bisschen kippen. Und diesen Moment haben wir im zweiten tatsächlich gar nicht mehr gehabt. Und jetzt muss man halt schauen, woran es lag. Aber dass sie halt so konstant das durchspielen, ist auch im Doppelgrad, also sehr ungewöhnlich, das muss man einfach anerkennen.
Jetzt sind Sie in der ersten Runde ausgeschieden. Sie haben jetzt drei Turniere hier gespielt in Australien mit drei verschiedenen Partnerinnen. Wir kommen gleich noch auch ein bisschen auf die Partnerinnenwahl zu sprechen. Wie würde Ihr Fazit von der ersten Australienreise lauten? Sie haben ja jetzt den Grand Slam quasi komplett gemacht dann auch.
Ja, genau. Also ich muss sagen, letztes Jahr, auch wenn es dann für die Australian Open nicht gereicht hat, war es aber doch irgendwie ja erfolgreicher, muss man sagen. Ja, dieses Jahr dann zum ersten Mal irgendwie die Reise halt komplett durchgezogen. Das, ja, drei Partner, das ist nicht optimal und das war auch von Anfang nicht so geplant. Wir wären nur in der zweiten Woche nicht reingekommen. Deswegen musste ich kurzfristig den Partner halt wechseln. Ja, wenn man halt auch mit Einzelspielern spielt, ist es halt oft so, dass sie auch die Woche davor sagen, ja, wir spielen kein Doppel, wir wollen irgendwie schnellstmöglich nach Melbourne, ist auch verständlich. Dadurch, dass ich mit Katja halt schon öfter halt mal vorher auch gespielt habe und wir auch mal zusammen trainieren, habe ich gesagt, dass ich das aber trotzdem machen würde wollen. Aber ich war auf jeden Fall verabredet halt für zwei Turniere mit derselben Partnerin, was dann halt eben aus den genannten Gründen nicht geklappt hat. Es ist dann schon ein bisschen ungünstig, also ist auf jeden Fall auch schwierig, vor allem erste Woche Linkshänderin, zweite Woche Rechtshänderin, wo beide dann auch eigentlich auf derselben Seite spielen. Das ist dann schon gar nicht optimal im Doppel, ja.
Dann lass uns gleich darüber sprechen, weil das ist ein Thema, was ich eigentlich ein bisschen später noch ansprechen wollte, aber dann lass uns jetzt darüber sprechen. Sie haben bis Mitte letzten Jahres mit Samantha Murray zusammengespielt und dann seitdem eigentlich immer verschiedene Partnerinnen. Wie schwierig ist es, eine feste Partnerin dann zu finden für die Doppeltour und was ist eigentlich mit Samantha Murray passiert, weil die hat seitdem gar nicht mehr gespielt?
Ja, sie wird Mama.
Ach so, ja.
Genau. Ja, deswegen hat sich das so ein bisschen halt also zerschlagen dadurch, ja. Ne? Also es ist super schwierig, jemanden konstant zu finden. Der Plan war, dass ich halt mit der Katarzyna Kava, ein bisschen mehr spiele. Bei ihr war es dann leider so, dass es im Einzel nicht mehr so gut lief und sie dann gesagt hat, ja, ich spiele jetzt vermehrt ITF-Turniere. Und das ist natürlich für mich dann wieder ein bisschen, also wir haben in Polen 100.000er zusammen gespielt halt, das hat dann auch gepasst und würde ich auch immer machen, aber im Endeffekt ist es so, man hat natürlich auch irgendwo Punkte zu verteidigen und man muss halt die WTAs dann halt spielen, ne, um diese Punkte dann halt auch irgendwie gewinnen zu können. Und dann ist es auch irgendwo oft so, gerade zum Ende der Saison leider, dass das oft passiert, dass man sich verabredet und dann sagt der andere, ah ja, mir zwickt's hier und da, ich spiele jetzt doch nicht. Das ist mir passiert nach Porto Roche die Woche, da war ich eigentlich drei Turniere verabredet und dann hat mir meine Partnerin sitzen lassen. Und da muss man halt ja von jetzt auf gleich innerhalb von zwei Tagen jemanden finden. Ja, und dann sind natürlich die halt immer doppelt spielen, die haben sich anderweitig verabredet, so, und dann habe ich gefühlt, ja, immer nur mit jemand anderes gespielt. Und ja, ist auch ein bisschen frustrierend. Ich glaube, ich hatte auch echt Pech, muss man halt auch einfach so sagen. Gerade so Ende des Jahres, Andorra und Angers wollten viele dann auch nicht spielen mehr. Ich wollte gerne halt Andorra spielen. Dann hat man es versucht, die Partnerin war aber schon für Australien verabredet. Ja, und dann ist das irgendwie so, dass man halt irgendwie nur am Wechseln ist.
André Begemann hat mal zu mir gesagt in einem Interview, dass er sein sehr, sehr volles Telefonbuch hat und dann vier Wochen im Voraus dann mal alle durchtelefoniert beziehungsweise alle durch WhatsApp, bis er einen Partner hat. Ist das bei Ihnen dann ähnlich oder wie gehen Sie dann jetzt auch die nächsten Wochen dann auch an?
Ja, das ist leider sehr, sehr ähnlich. Also ich habe auch gefühlt 1000 Nummern Facebook-Kontakte irgendwie. Und ja, an sich ist das schon so, dass ich frage immer zuerst halt die Partner, mit denen ich halt schon relativ viel gespielt habe. Ja, im Damen-Tennis ist das so, niemand will sich festlegen. Man spielt ein Turnier gut, dann spielt man vielleicht das nächste nicht so gut. Und dann ist es so, oh ja, jetzt versuch mal lieber jemand anderes. Ich glaube, ich bin eigentlich nicht so der Typ. Also mir ist es dann lieber, ich sage, ja, das wächst ja auch mit der Zeit, ne? Nur wenn man jetzt im Spiel ein Turnier gut, heißt nicht, dass man jetzt irgendwie Grand Slam Champion wird, ne? Und wenn man mal erste Runde verliert, heißt das auch nicht, dass man deswegen nicht, die anderen trainieren ja auch irgendwie genauso, ne? Und versuchen ja genau, da haben wir dasselbe Ziel. Und ich werde jetzt Lyon spielen und dann Linz. Linz werde ich mit der Alexandrova spielen. Und ja, sie spielt wiederum Lyon nicht. Deswegen brauchte ich da auch wieder jemanden. Da habe ich wieder jemanden, den ich gar nicht kenne, habe ich noch nie zusammen gespielt, aber eine Doppelspielerin. Aber es ist dann halt auch irgendwo so, wenn man dann halt spielen will, dann nimmt man das irgendwo in Kauf, auch wenn das halt irgendwo manchmal dann, wenn es dann halt irgendwie nicht funktioniert halt, weil es nicht passt, weil die Chemie nicht passt, ist das natürlich schon manchmal irgendwo frustrierend, ne? Also ja, ich hoffe jetzt halt, also dass ich halt mehr vielleicht auch mit Alexandrova zusammen spielen kann. Gut, sie wird jetzt im Februar, März die sehr großen Turniere spielen. Das würde jetzt wahrscheinlich nicht reichen, also bei mir, weil ich jetzt halt auch die Punkte von Metzen ja in Sydney verloren habe. Aber ja gut, man kann es halt jede Woche ändern, ne? Ich habe jetzt auch erstmal nichts zu verteidigen bis Rasen, deswegen schauen wir mal.
Sie sind jetzt Top 100 Spielerin, waren 61. glaube ich, höchste Platzierung. Ja. Und das Doppel hat ja durchaus in den letzten Jahren, gerade durch Grafitz-Mies, einen Popularitätsschub so ein bisschen gewonnen in Deutschland. Trotzdem kennt kaum jemand Vivien Heisen, vielleicht die unbekannteste Top 100 Spielerin aus Deutschland. Lassen Sie einmal gerade sich vorstellen, dass Sie sind in Oldenburg geboren, wohnen auch noch in Oldenburg. Wie sind Sie zum Tennis gekommen?
Ja, ich bin eigentlich, also aufgewachsen bin ich in Wiefelstede. Kleines Örtchen bei Oldenburg. Meine Nachbarin hat damals tatsächlich Tennis gespielt, die war 2 Jahre älter. Und ja, dann hat sie mal gefragt, ob ich mitkommen will. Und dann bin ich halt hin, es hat mir auch erstmal ganz gut gefallen. Und ja, dann sollte ich so ins Kreistraining, habe ich immer nur verloren. Und dann habe ich gesagt, ach nee, das will ich nicht mehr, weil ich auch immer Handball gespielt habe. Und ja, irgendwie war es dann so, dass der Trainer nochmal gefragt hatte nach einem Jahr. Und dann bin ich nochmal hin und dann irgendwie hat es Spaß gemacht. Und ja, dann bin ich halt übers Verbandstraining in Oldenburg, wo ich dann mit 11 war, halt ja, Stück für Stück irgendwie halt, ja, habe ich so meinen Weg gegangen, ohne Unterstützung vom Verband oder auch überhaupt von Deutschland. Mhm. Und ja, habe mich da durchgekämpft und ja, bin da jetzt eigentlich auch ganz stolz drauf. Klar, ist man immer so, dass man jetzt halt, sag ich mal, hier in der Kia Arena zu spielen, angesetzt zu werden. Gerade fürs Doppel auf solch großen Plätzen spielt man eigentlich nicht so oft. Ist schon was Besonderes und muss ich halt auch sagen, spiele ich nicht so häufig. Also ich habe letztes Jahr in Sydney in der Ken Roswell Arena 2-mal gespielt. Da ist man aber irgendwie, hat man schon 2 Matches gewonnen. Das heißt, man ist schon irgendwie im Turnier und es ist immer noch kein Grand Slam. Mhm. Und ja, da ist man natürlich auch am Anfang halt angespannt, ne? Und ist einfach Fakt, ja.
Und wann kam so dieser Kick, dass Sie gesagt haben, okay, ich versuch's jetzt mal, weil 2010, glaube ich, die ersten ITF-Turniere gespielt und dann auch auf der Einzeltour ja dann auch versucht. Wann kam so dieser Kick, wo man gesagt hat, okay, ich versuch's jetzt einfach mal?
Also den Traum habe ich eigentlich schon gehabt, so als ich 10 war, habe ich mein Papa Wimbledon geguckt, da habe ich mal gesagt, ja, da will ich auch mal spielen. Da meinte er, ja, ich spiele ja nur die ganz Guten, ne? Und hat das ein bisschen belächelt und ja, ich war dann auch sehr gut im Handball damals und ja, erweiterte Schule, Gymnasium, Abitur, da musste man sich irgendwann entscheiden. Und ja, ich habe immer so diesen Traum gehabt. Finanzieller Background war halt sehr, sehr schwierig. Es kostet extrem viel Geld halt, irgendwie die Juniorentour zu spielen. Ich habe dann immer mal halt was gespielt, ne, aber kann man nicht davon reden, dass man, also so ist es super schwierig, das zu schaffen, mal ein Turnier zu spielen und dann irgendwie 6 Wochen halt zu sparen, um das nächste zu schaffen. Und dann, als ich dann die Schule beendet habe, hat sich dann eine Möglichkeit aufgetan für mich in Holland und danach dann in München zu trainieren. Und da habe ich dann halt versucht und wurde halt, ich war sehr motiviert, habe mich dann auch ein bisschen verheizt, ne? Und hatte dann viel mit Verletzungen zu kämpfen, was mich im Einzelnen natürlich auch immer wieder ein bisschen ausgebremst hat. Hatte dann ein sehr starkes Jahr, ich meine 2018, wo ich dann 300 stand, also halt so an die, sag ich mal, Grand Slam Quali kurz vorm Ankratzen war. Und ja, hat es dann nicht gereicht, hatte dann eine Knieoperation, bin dann zurückgefallen. Und 2019 hatte ich die Möglichkeit, mit Květa Peschke viel zu trainieren. Die mir dann ans Herz gelegt und gesagt, hey, du versuch doch auch mal irgendwie doppelt zu spielen. Da lief es dann gleich super, 10 Finals auf der ITF-Tour gespielt. Ja, und dann kam Corona und es gab kaum noch Turniere, kaum Startplätze. Ich stand im Doppel, ich glaube, um die 150, im Einzel dann 350. Und das hat dann war so gleichbedeutend mit, okay, wenn du spielen willst, dann spielst du entweder doppelt oder nichts. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, also ich will auf jeden Fall spielen. Und habe dann angefangen, auf der WTA-Tour zu spielen und habe dann irgendwann im letzten Jahr auch die Top 100 halt geknackt. Und ja, da, so hat das so ein bisschen seinen Lauf genommen. Und dann ist es natürlich so, ja, man verliert natürlich sein Einzelranking, ne, wenn man dann halt nicht spielt. Und wenn man spielt, spielt man auf der WTA-Tour, hat also gleich nur sehr hohe Kaliber vor sich. Und ja, ist ein bisschen schade halt irgendwo, aber irgendwo habe ich mir auch gesagt, dass es immer ein Traum war, halt Grand Slam Turniere, WTA Tour zu spielen. Und da braucht man halt auch, gerade im Einzel, wenn man ohne Trainer reist, ne, man braucht da schon einen anderen finanziellen Background, mhm, und der tut sich einfach auch erst auf, wenn man Top 150 steht. Ne?
Was sind die Ziele für diese Saison? Also wahrscheinlich dann auch irgendwann mal eine feste Partnerin dann finden fürs Doppel, nehme ich an.
Ja, also das Hauptziel ist auf jeden Fall irgendwie jetzt, also halt eine feste Partnerin zu bekommen. Und klar, erstmal wieder, jetzt stehe ich gerade, glaube ich, diese Woche 101. Mhm. Also jetzt irgendwie halt zurück in die Top 100. Aber das Grundziel ist schon nochmal, die Top 50 auf jeden Fall zu knacken. Und dieses Jahr halt noch die weiteren drei Grand Slam Turniere, ja, zu spielen und da vielleicht jetzt auch mal einen Sieg einzufahren. Also damals in Roland Garros haben wir es schon geschafft, aber auf Hartplatz noch ein bisschen stockend.
Wenn Sie ein Ranking machen müssten von den Grand Slam Turnieren von 1 bis 4?
Dann ist es nicht leicht. US Open, Australian Open, Wimbledon, Roland Garros.
Also Hartplatz ist dann doch schon der favorisierte Belag.
Ja, irgendwo schon. Vielleicht ist es auch mehr so das Drumherum. Aber ich muss sagen, Roland Garros habe ich eigentlich immer fast auch mit meinem bestes Tennis gespielt. Mhm. Und ich mag es auch. Aber US Open, das war auch immer so der Traum, also der größte Traum, dort zu spielen. Und dann habe ich mich letztes Jahr qualifiziert und diese ganze Atmosphäre und die Menschen, die Größe von allen Stadien ist halt dann doch sehr, sehr beeindruckend.
Danke fürs Gespräch.
Ja.
Das war Vivien Heisen im Interview. Ihr nächstes Turnier, wie sie gesagt hat, Lyon und dann Linz. Das war es schon wieder mit der heutigen Ausgabe der Nachtwache. Später am Tag gibt es, wie gesagt, noch den regulären Podcast mit Philipp. Dort sprechen wir dann über das Murray-Epos, aber auch alle Partien des Tages. Wir versuchen es zumindest. Wenn das Ganze hier wieder bis 4 Uhr dauert, müssen wir ein oder zwei Matches aussparen. Irgendwann müssen wir auch mal schlafen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter und bei Instagram. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de